NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Heute beginnt in Rom die Vatikanische Familiensynode. 3 Wochen lang werden Papst Franziskus rund 400 Bischöfe, Ordensleute und einige Laien über das katholische Verständnis von Ehe, Familie und Sexualität diskutieren. Wir widmen uns dem Thema in 2 Beiträgen. Zwischen Heiligem Bund und Lebenswirklichkeit. In Kursen werden katholische Paare auf die Ehe vorbereitet. Und Spannung und Spannungen vor der Bischofssynode in Rom. Erwartungen der Oberhirten aus Deutschland. Doch zuvor geht es hier in Blickpunkt Diesseits um folgende Themen. Ethik zum Erntedank. Vom Wert der Tiere zwischen Markt und Moral. Und der Islam gehört zu Deutschland. Muslime und der Tag der deutschen Einheit. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Erntedankfest und Franziskustag fallen in diesem Jahr zusammen auf den heutigen Sonntag. Passend, denn Franz von Assisi predigte den Vögeln und lobte die Schöpfung. Und er hatte ein besonderes Verhältnis zu den Tieren. Heute sind Tiere und ihre Produkte vor allem im Supermarkt präsent. Als Fleisch und Wurst, als billige Eier und Milch, deren geringer Preis die Bauern um ihre Existenz bangen lässt. Und die Folgen der Sonderangebote? Kühe werden auf Hochleistung optimiert, Küken vergast und geschreddert, Schweine kastriert und kupiert. Immer wieder geraten Schweinezucht und Geflügelhaltung in die Kritik. Nicht nur am Tag des Erntedankfestes stellt sich die Frage, ob das Tier überhaupt noch ein Mitgeschöpf ist. Kirsten Westhus über das Verhältnis zu Kuscheltieren und Schredderküken.
Der Umgang des Menschen mit Tieren ist zwiegespalten. Auf der einen Seite gilt vielen der Hund als bester Freund. Doch zugleich ist es durch die industrielle Massentierhaltung möglich geworden, jederzeit Fleisch, Fisch und Wurst im Überfluss zu kaufen. Ein Missverhältnis, kritisiert die Tierethikerin Birgit Hegewald vom Institut für katholische Theologie an der Uni Osnabrück.
Halten Sie sich vielleicht einfach einmal vor Augen, dass wir über 5 Millionen Hunde etwa in Deutschland haben, aber jedes Jahr allein in Deutschland knapp 60 Millionen Schweine zu Tode kommen durch Schlachtung. Die Masse der Tiere, die bei uns tatsächlich aber gar nicht mehr richtig sichtbar ist, weil in geschlossenen Bauten, erfährt eine Behandlung, die die Nachbarschaft in Aufruhr versetzen würde, wenn sie einem Hund widerfahren würde.
Doch wie gelingt eine ethisch vertretbare Tierhaltung? Dazu Robert Habeck, grüner Umwelt- und Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein.
Die Grundsatzfrage ist enorm kompliziert. Sie berührt letztlich die Frage, dürfen wir überhaupt Tiere halten? Was gibt der Menschheit, den Menschen das Recht, Geschöpfe zu halten für eigene Zwecke? Aber wenn wir das mal ein bisschen kleiner kochen und einfach sagen, ja gut, das sind die gewohnten Praktiken, dann muss man die Rechtsnorm so uminterpretieren, dass man nicht mehr nur den Nutzgedanken des Menschen in den Vordergrund stellt.
Land und Tiere für den Menschen nutzen. Das ist das selbstverständliche täglich Brot für Schweinezüchter Rudolf Aldering aus Bad Bentheim in Niedersachsen. Der Landwirt ist tief verwurzelt in der evangelisch-altreformierten Kirche, die den Landkreis an der niederländischen Grenze prägt.
Ja, ich sehe das schon auch als Christ. Wir sind als Landwirte verantwortlich für die Ernährung der Gesellschaft. Das ist nun mal immer arbeitsteiliger geworden, was es früher nicht war. Ich sehe das auch als Gabe Gottes, dass wir hier vor Ort Nahrungsmittel produzieren können. Und dann sollten wir das auch tun.
Mit Zuchtsauen, Mastschweinen und der Lust des Menschen auf Fleisch verdient Rudolf Aldering seinen Lebensunterhalt. Die Tierethikerin Birgit Hegewald hinterfragt den Nutzgedanken. Sie zieht die aktuelle Umweltenzyklika Laudato Si von Papst Franziskus heran. In diesem Rundschreiben geht der Papst auch ausdrücklich auf die Tiere ein.
Der Eigenwert eines jeden Geschöpfes gehört zu den Zentralthemen, welche die gesamte Enzyklika durchziehen. Und noch einmal, der Eigenwert eines jeden Geschöpfes. Das heißt, es ist auch gemeint, das kleine Ferkel, das kleine Kalb, das Küken in oder außerhalb der Eischale und die Maus im Stroh.
Birgit Hegewald sieht darin nicht nur am Erntedankfest eine klare Handlungsanweisung. Wert sei mit dem Begriff der Würde vergleichbar.
Vor dem Hintergrund müssen wir erstmal nachdenken über Begriffe wie Nutztiere, Mastschweine, Fleischrinder, Legehühner, Speisefische, Preis pro Stück, pro Kilo, pro Tonne Fleisch. Ist das eigentlich mit dem Eigenwert vereinbar?
Rund 5000 Tiere im Jahr verkauft Rudolf Aldering. Jedes Tier, das auf seinem Hof lebt, kennt Aldering. Auch wenn er keine Namen vergibt, sondern Nummern. Die Entwicklung hin zu immer größeren Strukturen und Einheiten ist mit dem billigen Preis für den Verbraucher verbunden. Aber die Landwirte könnten diesen Druck wiederum nur durch noch größere Strukturen abfangen.
Wir merken das jetzt auf den Märkten, ob das bei Milch ist oder jetzt bei Schweinefleisch. Wenn dann auf den Märkten irgendwo was klemmt, dann auf einmal, wenn die Preise dann runtergehen, dann sind im Grunde genommen die Betriebe, die auch eine gewisse Größe haben, haben bessere Chancen als kleinere Betriebe, die nicht so effektiv arbeiten können. Die sind dann eindeutig im Nachteil.
Rudolf Aldering ist der Meinung, dass er und seine Kollegen sich ehrlich mit der wachsenden Kritik an Tierhaltung auseinandersetzen und sich einer offenen Diskussion stellen müssen. Aber er spielt den Ball auch an alle Konsumenten und an alle Kritiker zurück.
Wenn wir jetzt an Grenzen kommen, dass man sagt, Tierhaltung oder Landwirtschaft muss anders funktionieren, dann ist es aus meiner Sicht der schlechtere Weg, das über Gesetze durchzudrücken, sondern dass der Verbraucher erkennt, dass er selber auch eine Verantwortung hat. Da wäre mir wohl dran gelegen, wenn man in diesem Dialog oder in dieser Diskussion vernünftig miteinander umgeht.
Tiere zwischen Wert, Würde und Wirtschaftlichkeit. Das ist eine grundsätzliche Diskussion, die nicht nur zum Erntedankfest auf den Tisch kommen muss. Papst Franziskus schreibt in Laudato Si, es ist Zeit für einen neuen Lebensstil, Zeit für die ökologische Wende. Viel mehr Menschen sollten die Augen offen halten und ihren Konsum hinterfragen, sagt die Tierethikerin Birgit Hegewald.
Das heißt, man muss erstens wissen, wie geht es eigentlich wirklich zu in den heutigen Formen der Tierhaltung. Und als zweites wird es einem sehr leicht fallen, Alternativen zu finden. Also die Sensibilisierung wieder stärken und wirklich offen sein dafür für die Tiere, die man eben nicht mehr auf der Weide sieht und die man nicht bei sich auf dem Sofa hat.
Kuscheltier und Kalbsfilet. Kirsten Westhus über den ambivalenten Umgang mit Tieren. Gestern am 3. Oktober luden viele Muslime zum Tag der offenen Moschee ein. Und gestern wurde zugleich der 25. Tag der deutschen Einheit gefeiert. Vor 5 Jahren hat der damalige Bundespräsident Christian Wulff zum Tag der deutschen Einheit erklärt, der Islam gehört zu Deutschland. Dieser eine Satz löste nicht nur Zustimmung aus, sondern auch Widerspruch. Und das bis heute. Ita Niehaus war beim Zukunftsforum Islam, einem bundesweiten Treffen für politisch und gesellschaftlich engagierte Bürger. Und sie hat sich dort unter Muslimen umgehört, wie sehr der Islam inzwischen zu Deutschland gehört.
Die deutsche Einheit ist auch ein Teil unserer Geschichte, meiner Geschichte als deutscher Muslim. Ich habe genauso aktiv daran gearbeitet wie alle anderen Bundesbürger in diesem Anlass. Und deshalb ist das auch mein Feiertag und dass es auch zusammenfällt mit dem Tag der offenen Moschee, dann freut man sich quasi doppelt an diesem Tag.
Sagt Sami Shashira. Der 42 Jahre alte Diplom-Sozialpädagoge mit marokkanischen Wurzeln engagiert sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich, unter anderem als Experte für islamische Wohlfahrtspflege in der Deutschen Islamkonferenz. Dass der Islam zu Deutschland gehört, ist für ihn ganz selbstverständlich. Und dennoch, so Shashira, Wulffs Botschaft habe damals ein wichtiges Zeichen gesetzt.
Da ist eine Barriere durchbrochen in Richtung Normalisierung des Islam in Deutschland und Normalisierung von muslimisches Leben in Deutschland.
Ich sehe mich als Deutsche und als Muslimin und ich sehe das auch in meinem Umfeld viel. Und meine Sprache ist deutsch, meine Schulbildung ist deutsch, meine Freunde sind deutsch, meine Sozialisation, alles ist also an mir so viel Deutsches. Mein Vater kommt aus Tunesien.
Die 19 Jahre alte Sarah Benfradi studiert islamische Theologie in Osnabrück. Sie ist überzeugt von westlichen Werten wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Vor allem Religionsfreiheit ist der Muslimin wichtig. Im Alltag jedoch wird sie oft mit der Angst vieler Deutscher vor dem Islam konfrontiert.
Wenn ihnen deren Kultur so wichtig ist und deren religiöser Hintergrund, das Christentum, was ja angeblich gefährdet ist durch den Islam, dann sollten sie sich vielleicht mal wieder ein bisschen intensiver damit auch beschäftigen. Vielleicht mal die Bibel aufschlagen. Begriffe wie Nächstenliebe, Dienst an den Menschen sprechen, glaube ich, für sich.
Eine ganz besondere Bedeutung hat der Tag der deutschen Einheit für Runak Sabali Tayev aus Hannover. Sie flüchtete mit ihren Eltern aus dem Iran und war gerade erst ein paar Tage in Berlin, als die Mauer fiel.
Eine ganz große emotionale Geschichte für mich und meine Familie. Dann zu verstehen, was die Menschen fühlen und nachvollziehen emotional, was da vorgeht in Menschen, die getrennt werden, ne, und wieder zusammengeführt werden. Und wir waren ja getrennt von der Familie und diese Art von Zusammenführung war für uns auch sehr emotional.
Angekommen ist Runak Sabali Tayev schon lange. Die Journalistin schreibt für die Zeitung Bazar, die sie mitgegründet hat. Ein Projekt, das vor allem Menschen mit Migrationshintergrund beruflich unterstützt und fördert.
Das Thema Vielfalt, davon wird überall gesprochen, der Islam gehört dazu. Aber in der Praxis, vor allem im Berufsleben, sieht es leider anders aus. Die Chancengleichheiten sind immer noch nicht da. Sicherlich gibt es Entwicklungen und Tendenzen, aber es ist noch ganz viel zu tun.
Der Islam gehört zu Deutschland. Die Mehrheit der Nichtmuslime verneint das. Andererseits werden die Flüchtlinge, unter ihnen auch zahlreiche Muslime, oft herzlich aufgenommen. Sarah Benfradi ist skeptisch, ob diese Welle der Hilfsbereitschaft anhält.
Ich glaube, es könnte auch ein Schritt zurück sein mit der Akzeptanz des Islams in Deutschland, weil es sehr schwierig ist, in so kurzer Zeit so viele Leute zu integrieren von den Flüchtlingen.
Sami Shashira dagegen ist optimistisch. Der Experte für islamische Wohlfahrtspflege sieht, wie sich die muslimischen Gemeinden um die Flüchtlinge kümmern. Er sieht aber auch, dass sie mit ihrem Engagement bald an ihre Grenzen stoßen.
Hier muss der Staat gemeinsam mit der freien Wohlfahrtspflege, gemeinsam mit den islamischen Verbänden, aber auch mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren schauen, wie kann man Kooperationsmodelle entwickeln, wie kann man Synergien nutzen, um diese gesellschaftliche Herausforderung erfolgreich und gemeinsam zu meistern.
Deutschland und seine Muslime. Ein Beitrag von Ita Niehaus. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Die beiden großen Kirchen haben mit Erschütterung auf den Dieselskandal des Volkswagen-Konzerns reagiert. VW solle Buße tun und jetzt ökologisch klotzen, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. Der Wolfsburger Konzern könne Vertrauen zurückgewinnen, wenn er nun ernst mache und die umwelttechnisch fortschrittlichsten Fahrzeuge entwickle. Der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte, hier sei kriminell gehandelt worden. Er sehe in der Betrugsaffäre um manipulierte Abgastests einen klaren Verstoß gegen das achte Gebot, dass man nicht lügen solle. Marx sagte, die 10 Gebote gelten auch für jeden Manager. Die Evangelische Kirche in Deutschland, EKD, fordert angesichts der Flüchtlingskrise ein europäisches Gesamtkonzept. Dazu gehöre etwa die Einrichtung von Beratungszentren entlang der Fluchtroute. Das erklärten der Bevollmächtigte des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland, Martin Dutzmann, sowie Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Sie hatten sich zuvor in Südosteuropa über die Situation der Flüchtlinge informiert. Man müsse dafür sorgen, dass Flüchtlinge realistische Informationen über die Zielländer erhalten. Sie müssten registriert werden, um die Aufnahme in Europa zu steuern und Flüchtlingen eine Wahl zu ermöglichen, so Dutzmann. Nur so könne man den Schleppern das Handwerk legen. Weiter forderte er die EU dazu auf, je nach Leistungsfähigkeit Verantwortung zu übernehmen. Solange noch nicht alle Länder Flüchtlinge in ausreichendem Maß aufnehmen und integrieren könnten, müssten die starken Länder in Europa, zum Beispiel Deutschland und Schweden, in Vorleistung gehen. Flüchtlinge sollen nach Ansicht des Zentralrats der Muslime eine verbindliche Integrationsvereinbarung unterzeichnen, wenn sie in Deutschland einen Asylantrag stellen. Der Zentralratsvorsitzende Ayman Masiek sagte, eine Integrationsvereinbarung sei wichtig. Sie könne Flüchtlinge motivieren, die Sprache zu lernen, gesellschaftliche Regeln und das Grundgesetz zu respektieren. Es müsse der Grundsatz fördern und fordern gelten, erklärte Masiek. Er unterstützte damit eine Forderung der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner. Die Unionspolitikerin hatte Integrationsvereinbarungen mit Flüchtlingen und Sanktionen bei Missachtung gefordert. Die Diskussion über eine nach Religionen getrennte Unterbringung von Flüchtlingen weitet sich aus. Die Gewerkschaft der Polizei hatte eine getrennte Unterbringung von Flüchtlingsgruppen gefordert. Dagegen warnt der Osnabrücker Islamexperte Rauf Ceylan davor, die Konflikte auf religiöse Ursachen zu reduzieren. Er halte gar nichts davon, die Menschen nach Religion zu trennen. Da werde wieder einmal ein Problem in unzulässiger Weise islamisiert, sagte Ceylan. Es sei wichtig, die Neuankömmlinge in den Aufnahmelagern besser zu begleiten und dort mehr interkulturell und psychologisch geschultes Personal einzusetzen. Die Menschen seien von der Flucht traumatisiert und hätten keine Chance, diese Konflikte hier zu verarbeiten. Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, hat vor rechtsradikalen Tendenzen im deutschen Protestantismus gewarnt. Wie sich Teile der evangelikalen Bewegung mit der politischen Rechten verbinden würden, das beunruhigte ihn sehr, sagte Schneider. Wer Verständnis für Hetzparolen gegen Flüchtlinge, ja sogar für Steinewerfer und Brandstifter mit dem verharmlosenden Argument begründe, man müsse die Sorgen der Menschen ernst nehmen, der gebrauche eine verhüllende Sprache, kritisierte Schneider. Auch die Redensart, die Politik wisse ja gar nicht mehr, was das Volk wirklich denke, sei mit einer unausgesprochenen Legitimation verbunden für Leute, die Probleme mit Gewalt lösen wollten. Der syrisch-katholische Patriarch von Antiochien, Ignatius Josef III. Yonan, hat vor einem Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gewarnt. Ein diktatorisches Regime sei tausendmal besser für die Christen und alle anderen Minderheiten als ein islamischer Totalitarismus, sagte der im Libanon residierende Patriarch. Pessimistisch zeigte sich Yonan im Blick auf eine mögliche neue Regierung in Syrien. Sollte die Regierung stürzen, werde sie durch die fanatischsten Kräfte des politischen Islam ersetzt.
Soweit die Meldungen. Heute beginnt in Rom die Vatikanische Familiensynode. 3 Wochen lang ringen der Papst, die Bischöfe und einige Laien um das katholische Verständnis von Ehe, Familie und Sexualität. Die Ehe, die in der ersten Synodenwoche im Mittelpunkt der Diskussion stehen wird, ist nach katholischer Lehre ein von Gott gespendetes Sakrament, sie ist unauflöslich. Um katholische Paare auf diesen heiligen Bund vorzubereiten, bietet die katholische Kirche besondere Seminare an. In der Krypta der hannoverschen Clemenskirche singen 10 Paare ein Segenslied. Alle wollen demnächst heiraten, mit einer katholischen Trauzeremonie.
In der katholischen Kirche spielt das Ehesakrament eine ganz große Rolle und es macht Sinn, sich auf dieses Sakrament auch vorzubereiten. Das nimmt man nicht so en passant mit. Kein Ehepaar heiratet mal ebenso, sondern das ist immer ein ganz tiefer, dichter Punkt.
Sagt Martin Tenge, wobei der hannoversche Propst betont, es werde in den Ehevorbereitungskursen nicht über die katholische Ehemoral doziert.
Wir bringen das katholische Verständnis natürlich ins Gespräch und sagen, so und so sieht katholische Kirche das, versuchen das aber immer auch mit der Lebenswirklichkeit der Menschen in Verbindung zu bringen.
Die vatikanische Lehre und die Lebenswirklichkeit liegen allerdings oft weit auseinander. Zum Beispiel beim Thema sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe.
Es bleibt Linie der katholischen Kirche, dass man sich den Sex in die Ehe gibt und sagt, vorher haben wir diese Enthaltsamkeit. Trotzdem merken wir und wissen wir natürlich, dass die Wirklichkeit hier eine andere ist. Und auch hier geht es nicht darum, die Menschen zu verurteilen und zu sagen, ihr seid alle schlimm und böse, sondern es ist euer Weg, den ihr geht. Den habe ich nicht persönlich zu bewerten.
Holger Moritz ist einer der katholischen Eheberater, der die Vorbereitungskurse betreut.
Es hat sich verändert, dass die Paare gemixter sind. Das heißt, es gibt kaum noch rein katholische Paare. Wir haben viele ökumenische Paare, also evangelisch-katholisch. Aber wir haben auch Paare, wo gerade aus dem Osten von Deutschland, wo dann vielleicht ein Partner atheistisch ist und der andere eben katholisch.
Zu den Kursen wie in Hannover kommen auch oft polnische Paare, die in ihrer Heimat eine Bescheinigung vorlegen müssen, dass sie an einem Ehevorbereitungskurs teilgenommen haben. Ohne Schein keine Hochzeit.
Und dann kommen die Leute, die schon mit ihrem Pfarrer gesprochen haben, nach dem Motto, wir können jetzt hier gerne weitermachen oder ihr geht zum Kurs. Und dann entscheiden sich viele zum Kurs.
Wie zum Beispiel Caroline und Stefan.
Für mich war es eigentlich immer so, dass Religion eine gewisse Rolle gespielt hat im Leben und dass Gott doch irgendwie wichtig ist. Und mir ist es auch wichtig, dass ich jetzt meine Beziehung sozusagen nicht nur mit meinem Partner besiegle sozusagen, sondern das auch vor Gott und vor der Familie und vor der Gemeinschaft tue.
Für uns war es auch mal interessant, Input zu kriegen von anderen Paaren, die jetzt heiraten wollen und auch von Leuten, die schon länger verheiratet sind.
Paul Freudskens leitet seit fast 50 Jahren Ehevorbereitungskurse. Früher sei es noch um Themen wie Haushaltslehre und sexuelle Aufklärung gegangen. Und wenn heute Paare nach der katholischen Sexualmoral fragen,
da gibt es für mich eine ganz einfache Antwort, was für euch beide gut ist. Was euch gut tut, was euch Freude macht, das ist in Ordnung. Und mehr braucht man heute nicht dazu zu sagen, es mag früher anders gewesen sein, aber Sexualität dient den Menschen zur Freude, zur Befriedigung, natürlich auch, um neues Leben zu erzeugen. Aber grundsätzlich ist das kein großes Thema. Es gilt, es darf nicht Routine, Gewohnheit werden. Wie ihr damit umgeht, es lebt, ist ganz und gar eure persönliche Angelegenheit.
Was nicht unbedingt der offiziellen vatikanischen Sexualmoral entspricht. Mit der Lücke zwischen der vatikanischen Lehre der Dogmatik und der Lebensrealität der meisten Katholiken muss sich auch die Bischofssynode auseinandersetzen. Die Positionen sind dabei durchaus kontrovers. Florian Breitmeier über die Erwartungen der deutschen Bischöfe.
Der Streit im Vorfeld ist ungewöhnlich heftig und das belegt, Die Synode ist die wichtigste Zusammenkunft katholischer Oberhirten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor 50 Jahren.
Also es wäre ganz schwierig, wenn jetzt bei dem sich etwas, sagen wir mal, aufgeschaukelten Lagern jetzt nur darum ginge, wer sich durchsetzt. Das alles erfordert eine große Differenzierung, erfordert eben nicht einfach nur schwarz oder weiß.
Befürchtet der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode. In Rom ist er mit dabei, ebenso wie der Berliner Erzbischof Heiner Koch. Der Papst wünscht in der Debatte die Differenz. Eine entscheidende Frage aber lautet, wie findet man in einer theologisch und emotional so aufgeladenen Debatte verbindliche Lösungen, die möglichst viele mittragen können? Erzbischof Heiner Koch.
Wenn ich dahin gehe, nur um meine Position möglichst durchzudrücken, dann ist das, glaube ich, dem Geist einer Synode nicht entsprechend, sondern ich gehe mit aller Offenheit dahin, auch mit meinem Standpunkt, aber ich bin bereit, nicht an dem Punkt stehen zu bleiben.
Die teilnehmenden Bischöfe aus Deutschland stellen die Unauflöslichkeit der Ehe nicht in Frage. Zugleich sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, aber auch:
Die Kirche muss auch nahe sein denen, deren Lebensweg Schwierigkeiten hat, die gescheitert sind oder die an anderen gescheitert sind. Das Leben ist nicht einfach nur eine runde Sache, aber es gibt keinen Augenblick im Leben ohne Hoffnung.
Im Klartext heißt das, vorsichtige Veränderungen sind für ihn nötig und möglich. Zum Beispiel die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene in begründeten Einzelfällen nach einer Zeit der Buße. Dabei wird auch die Rolle der Ortskirche wichtig, findet Erzbischof Heiner Koch.
Ob es bei einzelnen Fragen gesagt wird, grundsätzlich ist die Linie so, der Bischof hat aber in seiner Lehr- und Autorität das Recht und in seiner Hirtenautorität im Einzelfall auch noch eine Regelung, ich sag mal extraordinär, nicht gegen außerhalb der Ordnung zu treffen, wäre ein möglicher Weg. Aber nochmal, das setzt aber voraus, dass man in Grundpositionen gleich Überzeugung ist.
Dies wäre eine Theologie, die die Biografie der Menschen stärker in den Blick nimmt. Eine Theologie des Lebens, nicht nur eine Theologie der Lehre. Konservative Kardinäle und Bischöfe lehnen diese Position aber entschieden ab. So befürchtet der afrikanische Kurienkardinal Robert Sarah prinzipiell einen ideologischen Kolonialismus, wenn die katholische Lehrtradition in bestimmten Fragen weiterentwickelt würde. Der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode sieht es hingegen so.
Letztlich geht es darum, wie dieses innerste Verhältnis von Theologie, von Dogmatik und Pastoral ist. Natürlich soll Pastoral sich nach der Dogmatik richten, aber welche Auswirkungen hat dann die Erfahrung der Pastoral nochmal auch auf die Dogmatik?
Viele Themen werden in Rom eine Rolle spielen, nicht nur der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen oder die kirchliche Bewertung homosexueller Partnerschaften. Es geht auch um die Weitergabe des Glaubens in den Familien, die kirchliche Ehevorbereitung und Begleitung, zerrissene Familien infolge von Flucht und Arbeitsmigration, Polygamie, interreligiöse Ehen. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch blickt durchaus mit Sorge auf das bevorstehende Mammutprogramm in der Synodenaula.
Ich glaube nicht, dass wir auf Dauer in der Synode drumherum werden kommen, zu sagen, also wichtige Themen behandeln wir auch in einer weiteren Synode oder auf einem anderen Feld, in Arbeitskreisen, Kreiskreisen, Foren, wie auch immer. Also ohne Begrenzung des Themenvielfalt wird das Ganze scheitern. Das ist nach meiner Erfahrung unabdingbar. Wie soll es uns gehen?
Es wird ein harter theologischer Streit. Reformwillige und Konservative teilen die Synode in zwei Lager. Der Papst wird als Brückenbauer gefordert sein, denn es geht ums Ganze.
Florian Breitmeier über die Erwartungen der deutschen Oberhirten an die dreiwöchige Familiensynode in Rom, die heute beginnt. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Heute Nachmittag geht es im Forum am Sonntag um 5:05 auf NDR Info um den ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit. Der Titel: Unterwegs für die Zukunft. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.